Professor Emu, dein Themenpodcast mit David und Florian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Professor Emu Podcast. Heute mit mir, dem David und dem Florian.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und heute sind wir natürlich auch wie immer nicht alleine, sondern wir haben wie immer einen wundervollen Gast dabei, und zwar ist es heute Sabrina. Guten Tag, Sabrina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen heute mit dir über das Thema Migräne sprechen. Aber am besten ist es, du stellst dich erstmal kurz vor, wer bist du überhaupt?
Genau, sehr gerne. Ja, mein Name ist Sabrina, ich bin 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Heidelberg und habe schon sehr lange Migräne. Also bei mir hat es so, wie es im Lehrbuch steht, also dieser, kann ich später nochmal mehr beschreiben, unter anderem einseitige Kopfschmerzen und eben Migräneattacken angefangen in der Pubertät. Und ich habe mich dann 2018 dazu entschieden, einen Podcast dazu ins Leben zu rufen. Und 2019 kam dann der Instagram-Account dazu, und seit dort versuche ich, über das Thema Migräne aufzuklären und einfach da viele Menschen zu erreichen und darauf aufmerksam zu machen, was das für eine Krankheit ist.
Gut, dann starten wir mal mit den Fragen. Ja, danke für die Erklärung. Kannst du vielleicht, da hast du jetzt schon gerade erklärt, was Migräne ist. Dann denke ich, springen wir gleich zur nächsten Frage. Weißt du, seit wann du genau ungefähr Migräne hast?
Genau, also ich habe die offizielle Diagnose somit 16 bekommen von einer Neurologin damals und wusste relativ schnell, was ich habe, aber nur, weil meine Mama auch betroffen ist. Also die konnte es dann auch sehr schnell einordnen, was das für eine Krankheit ist, weil ganz viele andere Betroffene, die jetzt vielleicht kein Familienmitglied haben oder die kein Familienmitglied haben, das die Migräne-Diagnose hat, die suchen sehr viel länger nach einer Antwort, was sie da eigentlich haben. Und mir ist da immer noch wichtig zu sagen, um kurz zu der Frage vorwegzukommen, was Migräne ist. Es ist auch sehr individuell. Also es wird ja oft beschrieben mit diesen einseitigen, sehr, sehr starken Kopfschmerzen, mit dem Drang, sich zurückzuziehen, also ins Bett zu legen, dunkles Zimmer, Stille, wirklich gar keine Reize um sich herum und mit Übelkeit erbrechen. Also so wird es ja oft beschrieben, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viel mehr Symptome, die auftreten können, und es muss zum Beispiel auch nicht immer der einseitige Kopfschmerz sein. Also es ist auch immer sehr individuell an der Stelle. Und um jetzt auf die eigentliche Frage zurückzukommen, also bei mir war es so um die 16 rum, dass ich die Diagnose bekommen habe.
Okay. Wie ging es bei dir da los?
Also ich weiß es eigentlich noch relativ genau, als ich die erste so die richtige Attacke hatte, dass ich morgens aufgewacht bin und direkt wusste, ich habe einseitige, wahnsinnig starke Kopfschmerzen, ich kann nicht aufstehen, mir ist schlecht, mit Übelkeit erbrechen, direkt den ganzen Tag flach gelegen. Und ab da wurde es dann einfach häufiger und ging auch nicht mehr weg.
Und wie wurde es dann diagnostiziert?
Also meine Mama ist da mit mir zur Neurologin, weil sie, wie gesagt, schon relativ gut wusste, was es ist. Und dann sind wir zur Neurologin gefahren, und die hat dann eben mit mir, grundsätzlich muss man ja erstmal ein Gespräch führen. Also was sind es für Kopfschmerzen? Einfach die Kopfschmerzen beschreiben. Ich habe ein Kopfschmerztagebuch führen müssen. Einfach, dass man auch sieht, wie häufig treten die Migräneattacken auf. Habe ich noch andere Kopfschmerzformen? Muss man da irgendwas differenzieren voneinander? Und dann hat sie auch ein MRT angeordnet, um einfach was anderes auszuschließen. Und dann war ich beim MRT, und das war dann ohne Befund, und hatte auch noch ein EEG. Und sie hat dann eben mir die Diagnose Migräne gestellt und hat dann auch mir schon so spezielle Migräne-Medikamente mitgegeben, die ich nehmen kann, hat mir dann auch schon mal die nicht-medikamentösen vorbeugenden Maßnahmen erklärt, also was man tun kann, um eben die Attacken gar nicht auftreten zu lassen. Und das habe ich dann so angefangen, in meinen Alltag so ein bisschen zu integrieren, und habe dann auch noch Magnesium bekommen, was ja auch prophylaktisch eingesetzt werden kann. Und das war der erste Schritt. Und als es dann eben häufiger wurde, hat sie mir auch eine medikamentöse Prophylaxe empfohlen, also ein Medikament, was man eben vorbeugend nimmt täglich. Und das habe ich damals dann aber noch nicht genommen. Das habe ich dann erst Jahre später tatsächlich ausprobiert.
Ja. Wenn man Migräne hört, das hört man ja von vielen Leuten, aber wie häufig tritt Migräne wirklich auf bei den Menschen und wer ist davon häufiger betroffen? Also Frauen, Männer, Jung, Alt, wie ist denn das?
Also es gibt unterschiedliche Zahlen, die man finden kann. Also ich nehme immer ganz gerne die Zahl der Schmerzklinik Kiel, das sind 18 Millionen in Deutschland. Und es gibt aber auch Zahlen, die sagen weniger, aber wahrscheinlich ist die Dunkelziffer auch recht hoch, weil einfach viele Betroffene nicht richtig die Diagnose kriegen oder, wie du es jetzt gerade sagst, man hört es von vielen Seiten, die vielleicht auch gar nicht offiziell eine Diagnose vom Arzt oder von der Ärztin gestellt bekommen haben, sondern die einfach sagen, okay, wenn ich halt eine Attacke habe, dann lege ich mich hin und nehme vielleicht eine Tablette und dann ist es am nächsten Tag wieder okay. Also die da deswegen gar nicht einen Arzt und eine Ärztin aufsuchen und die sind ja dann nicht offiziell bei den Zahlen mit dabei. Also die Dunkelziffer ist wohl recht hoch. Es sind tatsächlich mehr Frauen als Männer betroffen. Also Frauen, glaube ich, ja, relativ genau doppelt so viel wie Männer, aber man kann es nicht, und das ist mir hier ganz wichtig zu sagen, als Frauenkrankheit, wie es manchmal fälschlicherweise dargestellt wird, bezeichnen, sondern es sind auch viele Männer betroffen und das ist zumindest meine Erfahrung im Austausch, wird es da oft auch nicht gleich vom Arzt, von der Ärztin ernst genommen, dass es wirklich eine Migräne sein kann.
Ja, wo du dann deine Diagnose bekommen hast, da hast du ja bestimmt auch mit Familie und Freunden darüber geredet. Wie haben die darauf reagiert? Wie war ihre erste Reaktion darauf?
Also wie gesagt, meiner Mama war es jetzt keine unbekannte Krankheit, bei mir im engsten Freundeskreis auch nicht, weil da ich nicht die einzige Betroffene bin. Also da habe ich großes Glück im Vergleich zu anderen, die da oft auf Schwierigkeiten stoßen, weil es einfach nicht ernst genommen wird. Aber wenn man schon so ein paar im Umfeld hat, die wissen, was es ist, dann ist es doch einfacher, das auch zu erklären und wahrzunehmen. Aber also ich erlebe es immer wieder, dass ich auch heute noch an meine Grenzen stoße und dass es einfach Menschen gibt im Umfeld, die es nicht verstehen können. Damals wurde es eben diagnostiziert und dann habe ich eben versucht, alles Mögliche auszuprobieren an Maßnahmen, die dann irgendwie so empfohlen werden, also sei es jetzt, die wirklich belegt sind und auch nicht belegt sind, um da eben eine Linderung zu verschaffen. Und zwar dann auch immer über die Jahre teilweise besser und teilweise schlechter. Also ich hatte immer bessere und schlechtere Phasen und dann in den letzten Jahren wurde es dann eben chronisch.
Ja. Du hast ja auch gerade erwähnt, dass es ja auch Leute gibt, die das nicht unbedingt immer alles glauben wollen. Und da kommt ja bestimmt auch oftmals die Aussage, das sind ja nur Kopfschmerzen oder es ist ja nur ein bisschen wie Kopfschmerzen. Aber was ist denn überhaupt der genaue Unterschied zwischen Migräne und Kopfschmerzen?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also es gibt ja diese Spannungskopfschmerzen, das ist ja auch eine sehr häufige Kopfschmerzform. Dann gibt es auch Clusterkopfschmerzen, das sind so Migräne-Clusterkopfschmerzen und Spannungskopfschmerzen sind so die häufigsten Kopfschmerzformen. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr. Also es gibt ja sehr, sehr viele Kopfschmerzarten und deswegen ist es auch so wichtig, das richtig zu diagnostizieren. Was vielleicht bei Migräne sehr typisch ist, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also es sind sehr starke einschränkende Kopfschmerzen und vor allem dieses, ich möchte mich eigentlich zurückziehen. Also ich möchte keine Reize, ich bin lichtempfindlich, geräuschempfindlich, geruchsempfindlich, gerade Übelkeit, Erbrechen kommt noch mit rein. Aber es gibt natürlich auch Betroffene, es gibt ja auch Migräne mit Aura, also dass man vor der eigentlichen Kopfschmerzphase zum Beispiel bei mir, also ich habe keine visuelle Aura, es gibt viele, die haben eine visuelle Aura. Ich glaube, das ist auch dieses Klassische, dass eben wie so ein Flimmern auftritt und das sich dann so ausbreitet im Sehfeld. Das habe ich persönlich nicht. Bei mir ist die Aura bei mir schläft dann wie der Arm ein, also der kribbelt so und wird wie so ein bisschen taub. Da spüre ich zum Beispiel die Aura. Aber es gibt auch Betroffene, die haben nur die Aura und es folgt keine Kopfschmerzphase. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen sage ich auch, es ist viel, viel mehr als Kopfschmerzen, weil manche haben gar keine Kopfschmerzen.
Du hast jetzt gerade schon ein bisschen erwähnt, wie sich das bei dir äußert, aber wie ist denn das generell? Wie äußert sich die Migräne bei dir?
Also bei mir ist es in der Regel so, ich habe manchmal mit Aura, manchmal ohne Aura, Aura habe ich gerade erklärt. Ich wache meistens damit auf morgens, also ich merke schon morgens, okay, heute ist ein Kopfschmerztag. Und dann baut sich das bei mir, wenn ich keine Tablette nehme, über den Tag auf, dass es immer schlimmer wird und dann irgendwann geht halt nichts mehr und ich muss mich hinlegen, zurückziehen. Und dann kommt eben Übelkeit und Erbrechen noch dazu und auch die Lichtempfindlichkeit, die Geräuschempfindlichkeit und die Geruchsempfindlichkeit. Also ich habe alles davon. Die wird dann immer stärker.
Und wie ist das bei dir? Ich weiß nicht, ob es da jetzt eine konkrete Zahl gibt, aber wie lange hält die Migräne ungefähr bei dir an?
Das kommt total drauf an. Also diese klassische Zahl ist ja zwischen 4 und 72 Stunden, dauert eine Attacke. Und bei mir ist es sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich immer drauf an, ob man auch ein Schmerzmedikament nimmt, was dann wirkt. Dann ist logischerweise die Attacke kürzer. Ich hatte aber auch in meinen schlimmsten Zeiten Attacken, die über 12 Tage gegangen sind. Weil es gibt diesen Status Migrinosus, heißt das. Das ist quasi eine Komplikation. Das bedeutet dann, dass die Attacke länger als die 72 Stunden andauert. Und das ist dann eben was nochmal anders behandelt wird als diese in Anführungsstrichen normale Attacke.
Ja, du hast ja jetzt schon Begleitsymptome beschrieben. Gibt es da noch andere, die häufig sind?
Ich glaube, das ist auch sehr, sehr individuell. Manche beschreiben auch schon Symptome. Also die Migräneattacke hat ja 4 Phasen. Also diese Vorphase, wo die Attacke eigentlich schon da ist, man es aber noch nicht merkt. Und da haben manche so wirklich eine Hochphase, dass sie super produktiv sind. Andere sind schon total niedergeschlagen. Andere haben Heißhunger, das habe ich zum Beispiel auch auf Schokolade, was ja früher dann immer so dargestellt wurde, ja, Schokolade löst Migräneattacken aus. Dabei ist da eigentlich, weiß man heute, die Attacke schon da, das ist nur die Vorphase. Dann kommt eben die zweite Phase, die Aura. Das ist auch, wie gesagt, verschieden. Manche haben eben diese visuellen Themen, andere haben wie der Arm einschläft, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Und dann kommt eben die eigentliche Kopfschmerzphase mit den Kopfschmerzen, wenn sie kommen, oder anderen Begleitsymptomen. Es gibt zum Beispiel auch Patientinnen und Patienten, die gähnen häufig. Das gibt's auch. Also dieses ganz häufige Gähnen auch vor der Phase oder auch während der Kopfschmerzphase. Und auch, ganz viel. Also auch Durchfall, Nase ist verstopft. Also es gibt ganz viel, was so auftreten kann. Also es ist im Endeffekt auch an der Stelle super individuell. Man kann nie alles wie im Lehrbuch beschreiben.
Ja. Wenn man jetzt häufig Kopfschmerzen hat, sollte man dann direkt zum Arzt gehen?
Würde ich schon sagen, ja. Also ich würde zumindest mal mit dem Hausarzt der Hausärztin sprechen. Und wenn man wirklich einen Verdacht hat, dass es eine Migräne oder auch eine andere Kopfschmerzerkrankung sein könnte, oder auch der Hausarzt, die Hausärztin sagt, na, sollte man vielleicht mal checken lassen, dann am besten wirklich zur Neurologin oder zum Neurologen, weil Migräne ist eine neurologische Erkrankung und da ist das einfach die beste Ansprechperson.
Jetzt, wir haben ja jetzt schon über Aura geredet. Kannst du das beschreiben, wie man Aura versteht? Oder was man unter Aura versteht?
Also ich glaube, bei vielen ist es wirklich, und das ist auch das, also ganz viele haben das ich habe immer den Eindruck, also Migräne wird in der Gesellschaft oft so verstanden mit diesem Aura-Thema, aber es haben ja nicht mal alle, also nicht jede Migränepatientin, nicht jeder Migränepatient hat eine Aura vorher. Wie gesagt, also bei vielen ist es halt dieses visuelle Thema, also das wirklich, gibt auch Bilder im Internet, wer das interessiert, kann sich mal anschauen und googeln, oder Apps, wo man es dann wirklich auch einfach die Kamera anschalten kann am Handy und dann so sieht, wie sich das ausbreitet. Das ist wie so Zacken oder Flimmern und die breiten sich dann so über das Sehfeld aus und dann entstehen eben diese Einschränkungen. Und das ist natürlich für Betroffene auch wahnsinnig belastend, weil man nie weiß, wann das auftritt. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Auto unterwegs ist oder so, dann ist es halt eine super blöde Situation. Und das ist auch für viele mit großen Ängsten verbunden, weil sie nie wissen, wann kommt jetzt die nächste Attacke, wann kommt die nächste Aura, wo bin ich da und komme ich da aus der Situation raus. Also es ist auch bei vielen wirklich diese Angst, die dann entsteht vor der nächsten Attacke. Und wie gesagt, es gibt einfach auch noch andere, also motorische Themen. Oder wie gesagt, bei mir ist es dieses Bein schläft ein oder Arm schläft ein, dieses Kribbeln.
Ja. Wir wollen nochmal zu den Auslösern zurückgehen. Was können denn so typische Auslöser sein eben für eine Migräneattacke?
Auch sehr individuell. Also ihr merkt, es ist nicht immer so einfach, da jetzt drauf zu antworten. Aber wichtig ist an der Stelle zu verstehen, Migräneauslöser oder auch Trigger, wie sie oft genannt werden, sind nicht die Ursache. Also Migräne hat die Ursache im Hirn und Trigger lösen dann die Attacke aus. Und im Endeffekt ist Migräne oder bei Migränepatientinnen und Patienten die Reizverarbeitung im Gehirn verändert. Und von dem her eigentlich alles, was zu viele Reize sind. Also vielleicht, ich kann es bei mir sagen, also das beschreiben mir auch viele, ist zum Beispiel Wetterumschwung. Oder wenn der Schlafrhythmus gestört ist, wenn man nicht regelmäßig essen kann. Also Migränegehirn mag Regelmäßigkeiten. Und auf viele davon hat man jetzt nicht unbedingt einen Einfluss, zum Beispiel das Thema Wetter. Das ist halt da können wir alle nichts dran ändern. Aber auch das Thema Hormone, es gibt ja auch menstruelle Migräne oder menstruationsassoziierte Migräne, also die Attacken, die dann nicht nur während der Menstruation auftreten, sondern auch während anderen Phasen im Zyklus. Also das können alles Auslöser sein. Viele gehen auch auf dieses Thema Ernährung, wobei da Studien noch nicht wirklich was belegt haben. Alkohol ist bei vielen aus, aber das würde ich jetzt nicht als Lebensmittel bezeichnen. Dementsprechend ja, also ich glaube, wenn man wirklich was im Verdacht hat, was bei einem Attacken auslöst, dann einfach mal eine Zeit lang probieren wegzulassen. Wie gesagt, beim Wetter geht es jetzt schwierig. Einfach mal probieren, es wegzulassen. Aber wichtig ist mir dabei auch zu sagen, es ist immer dieses Bild ganz schön von diesem Fass, das irgendwann überläuft. Also wenn ganz viele Faktoren aufeinander kommen, dann läuft irgendwann das Fass über und die Attacke kommt. Also meistens ist es nicht der eine Trigger, sondern oft ist es eine Kombination aus vielem und dann kommt eben die Attacke.
Ja, jetzt hast du viele Dinge genannt, die natürlich auch einschneidend sind in dem Leben. Da stellt man sich doch bestimmt nochmal die Frage, kann man von Migräne auch depressiv werden?
Ja, also gibt's mit Sicherheit, also gibt's einen Zusammenhang, ich kenne die Zahl gerade nicht. Aber natürlich ist es gerade, wenn man viele, viele Kopfschmerztage im Monat hat und es gibt Betroffene, die haben jeden Tag Migräne oder Migräneattacken, dann ist es einfach für die Betroffenen wahnsinnig belastend. Und deswegen kann ich da auch wirklich jedem ans Herz legen, sich Unterstützung zu suchen, weil es wird niemand darauf vorbereitet, eine Krankheit zu haben und dementsprechend da am besten sich eine Begleitung suchen und therapeutische Unterstützung.
Ja, also wir haben jetzt schon erfahren, was Migräne ist und was dabei so passiert. Aber was gibt es denn, was man dagegen machen kann? Also Behandlungen oder Medikamente, was gibt es denn da alles so?
Ja, also grundsätzlich gibt es drei Säulen in der Migränetherapie. Und das ist einmal die Akutbehandlung, also wenn wirklich eine Attacke auftritt. Dann gibt es die zweite Säule, das ist die nicht-medikamentöse Prophylaxe, also vorbeugende Maßnahmen und die medikamentöse Prophylaxe. Im Akutfall kann man grundsätzlich das tun, was einem gut tut. Also für die meisten ist es erstmal Rückzug in einen dunklen Raum, vielleicht was Kühles auf dem Kopf oder auch manchen tut auch Wärme gut. Also das muss man so für sich rausfinden. Und gegebenenfalls eben auch Schmerzmedikamente nehmen. Da gibt's ja alles, was man so kennt. Wenn das nicht hilft, gibt's auch spezielle Migränemedikamente. Das sind Triptane. Da gibt's 7 verschiedene. Die müssen aber vorab eben vom Arzt oder von der Ärztin aufgeschrieben werden. Es gibt auch freiverkäufliche, aber sollte man zumindest mit dem Arzt, der Ärztin besprechen, weil es natürlich auch Krankheiten gibt, wo man die nicht nehmen darf, wenn man noch Vorerkrankungen hat zum Beispiel. Was die nicht-medikamentösen Maßnahmen angeht, und das ist, finde ich persönlich, fast die wichtigste Säule, weil das wirklich ohne Medikamente ist und man kann damit eben Attacken vorbeugen, also dass sie gar nicht erst auftreten, sind zum Beispiel Entspannungsmethoden. Also da kam in Studien heraus, dass bis zu 35 und 45% der Attackenhäufigkeit reduziert werden kann. Und das ist ja richtig viel. Und deswegen ist Entspannungstraining ein großer Bestandteil der nicht-medikamentösen Prophylaxe, aber genauso Ausdauersport. Ein regelmäßiger Tagesrhythmus, also was ich vorhin so als Trigger genannt habe, dieses Thema Regelmäßigkeiten, regelmäßig aufstehen, auch am Wochenende, regelmäßig essen und da wirklich einfach auch auf sich zu achten, genug Pausen zu machen, immer wieder in die Entspannung zu kommen. Und das sind so Maßnahmen, die auch in den Leitlinien empfohlen werden. Also es gibt eine Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Kombination mit der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, die eben für Ärztinnen und Ärzte ist, aber man kann natürlich auch selbst als Patientin danach gucken und mal schauen, was da so drin steht. Magnesium steht da zum Beispiel auch drin. Manche machen auch Erfahrungen mit einer Kombination mit Riboflavin was ist noch? Q10 ist noch drin und Magnesium. Also das sind so Dinge, die empfohlen werden und die auch wirklich belegt sind, dass da was bei rauskommt. Und dann gibt's eben noch die dritte Säule, das ist die medikamentöse Prophylaxe. Aber das muss wirklich dann mit einer Ärztin oder mit einem Arzt besprochen werden. Einfach auch aus dem Hintergrund, weil, du hast vorhin das Thema Depressionen angesprochen. Manche Medikamente zum Beispiel nicht verschrieben werden dürfen, wenn noch die Diagnose Depression vorliegt. Und das muss einfach wirklich individuell angeschaut werden. Und auch erst bei einer gewissen Attackenanzahl im Monat, also wenn zum Beispiel die Lebensqualität sehr eingeschränkt ist, wenn die Attacken sehr häufig auftreten, also erst dann wird die medikamentöse Prophylaxe noch hinzugezogen.
Ja, ich werde jetzt mal die nächste Frage ein bisschen formulieren und mal fragen, inwiefern kann man denn mit Migräne oder an welchen Stellen des Alltags oder Wettstellen des Alltags kann man denn mit Migräne ganz gut meistern?
Kommt drauf an. Also es ist natürlich mit der Attacke immer schwierig. Also wenn man gut mit Medikamenten zum Beispiel klarkommt und dann das Medikament wirkt und man dann weitermachen kann, ist das natürlich gut. Bei vielen wirken die Medikamente jetzt nicht so, dass sie danach wieder topfit sind. Von dem her muss man da schon auf sich achten, aber grundsätzlich kommt es natürlich total drauf an. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe jeden Tag eine Attacke im Monat, dann ist natürlich das Leben schon oder die Lebensqualität schon extrem eingeschränkt. Wenn jetzt jemand sagt, na, ich habe alle halbe Jahr eine Attacke, was jetzt überhaupt nicht den Schmerz an diesem Tag schmälern soll, aber dann ist natürlich die Lebensqualität einfach nicht so sehr eingeschränkt, aber es ist natürlich trotzdem auch individuell gesehen. Also ich will jetzt da nichts schmälern, weil, wie gesagt, diese Ängste vor den Attacken, wann die auftreten und so, die sind natürlich auch immer da. Mir ist es wichtig, in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, also wirklich zu sagen, ich tue das, was in meiner Macht steht, aber es ist nicht meine Schuld, dass ich die Krankheit habe und dass ich wirklich schaue, okay, was kann ich tun? Ich kann meinen regelmäßigen Alltag machen, ich kann auf meinen Essensrhythmus achten, ich kann Entspannungstraining machen, ich kann Sport machen. Also das sind alles so Themen, die mich einfach unterstützen. Ich finde es jetzt aber nicht mega dramatisch, wenn ich so viele Attacken habe und ich hatte teilweise 20 Schmerztage im Monat, dass ich logischerweise nicht jeden Tag Ausdauersport machen konnte, weil Ausdauersport oder generell Anstrengung verstärkt ja wieder Attacken. Deswegen geht es natürlich nicht an Tagen, an denen es einem schlecht geht. Aber dass man einfach in den Austausch kommt. Es gibt ja auch super Selbsthilfegruppen. Die Migräne-Liga macht da total viel, wo ich auch Vizepräsidentin bin, die eine Patientenorganisation ist und die da auch für Aufklärung sorgt, Angebote, dass man sich einfach mit der Krankheit auseinandersetzt. Und das ist sehr wichtig.
Ja, ist man denn durch Migräne, vor allen Dingen, wenn die Attacken jetzt häufiger kommen, nicht mehr so belastbar?
Auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, dass Migränepatientinnen und Patienten dadurch, dass das Migränegehirn der Professor Göbel von der Schmerzklinik Kiel oder grundsätzlich in der Schmerzklinik Kiel wird das Migränegehirn oft mit dem Ferrari verglichen. Also, dass das Migränegehirn einfach öfter einen Boxenstopp braucht, in dem Fall als ein Golf. Und deswegen kommen da einfach Attacken, aber das Hirn ist an Tagen, wo es einem gut geht, dadurch, dass es ja diese Reize viel schneller verarbeitet, unglaublich leistungsfähig. Und deswegen finde ich es persönlich schwierig zu beantworten, was dieses Thema Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit angeht. Das ist wahnsinnig individuell. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Migränepatientinnen und Patienten grundsätzlich nicht belastbar sind. Das würde ich so absolut nicht unterschreiben.
Ja. Gibt es da irgendwelche Berufe, Aktivitäten, die für Menschen mit Migräne eigentlich komplett ungeeignet sind, die sie vermeiden sollten?
Ich glaube, man muss da viel auf sich selbst hören. Und natürlich, wenn man jetzt hört, regelmäßiger Alltag, dann sind natürlich Berufe, die jetzt keinen regelmäßigen Alltag voraussetzen, vielleicht Schichtarbeit oder sowas, echt nicht so optimal. Aber wenn das der Job ist, den jemand liebt, dann würde ich das niemals sagen, mach das nicht. Also ich glaube, dass man da wirklich auf sich hören muss und auch dieses Thema, ich mache zum Beispiel Krafttraining, seit ich, keine Ahnung, 18 bin. Und oft wird ja gesagt, bei Migräne, mach lieber Ausdauersport, nicht so viel Krafttraining. Ich mache super gerne und ich bin auch davon überzeugt, dass es mir gut tut, weil es mir das positive Gefühl nach dem Sport gibt. Und das sind einfach so Dinge, ich glaube, man muss da auf sich hören und auch schauen, was tut mir wirklich gut. Und wenn man wirklich merkt, irgendwas triggert, wahnsinnig Attacken, dann muss man halt für sich abwägen, wie viel ist es mir wert.
Wenn dann jetzt eine Attacke anfängt, wie können denn Familie, Freunde oder auch Arbeitskollegen am besten unterstützen?
Also das würde ich, oder da würde ich an der Stelle empfehlen, das an einem guten Tag anzusprechen und zu kommunizieren. Also nicht erst, wenn die Attacke auftritt, sondern dass man da vorab schon in das Gespräch geht, in die Kommunikation und sagt, wenn ich eine Attacke bekomme, dann brauche ich XY. Also ich kann da sagen, bei mir zum Beispiel, mir ist es dann wichtig, dass ich einfach wirklich meine Ruhe habe. Also dass jetzt nicht irgendwie laute Musik in der Wohnung läuft oder alles total hell ist. Also ich brauche dann einfach meinen dunklen Raum, ich brauche dann einfach Stille und ein Kühlpack und das, also mein Freund unterstützt da immer gut, der sagt dann, ja, brauchst du was, soll ich dir deine Kühlhaube, also ich habe so eine Maske, die man so aufsetzen kann mit einem Kühlpad drin, soll ich dir das bringen oder sowas? Aber auch das ist einfach vorab Kommunikation und bei meinen Kolleginnen, die wissen auch, wenn ich eine Attacke habe oder wenn, dann ist eben gerade nicht. Also das ist einfach so. Aber das würde ich wirklich vorab kommunizieren, weil es dann, wenn die Attacke auftritt, einfach schwierig ist, das dann vielleicht noch für sich so zu formulieren. Und deswegen immer vorab sagen, was tut mir überhaupt gut. Und wenn man sagt, nee, ich brauche einfach gar nichts, dann einfach auch akzeptieren. Also ich glaube, dieses Größte, was wirklich das Umfeld tun kann, ist ernst nehmen, zuhören und auch wirklich sein lassen, wenn jetzt die Person sagt, ich möchte einfach nichts hören, nichts sehen, lass mir einfach die Ruhe.
Ja. Hast du Maßnahmen zur Vorbeugung von Migräne, also für dich selber?
Ja. Also ich bin ja selbst Entspannungstrainerin und Yogalehrerin, deswegen ich mache sehr viel Selbstentspannungstraining und wechsel da viel ab. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich mache jeden Tag eine Meditation oder mache jeden Tag eine Yoga-Einheit, sondern ich schaue immer, wie geht's mir heute, was tut mir heute gut und mache da viel Entspannungstraining. Dann eben Sport, habe ich gerade schon gesagt, und einfach der regelmäßige Alltag. Also ich versuche auch am Wochenende so aufzustehen, wie ich unter der Woche aufstehe, meine regelmäßigen Mahlzeiten einzuhalten. Ich habe immer eine Sonnenbrille dabei. Ich habe immer irgendwie Medikamente in meinen Taschen, damit ich auch einer Attacke nicht ausgeliefert bin, wenn was kommt oder wenn es auch mal schnell kommt und ich nicht irgendwie noch nach Hause fahren kann. Ich habe grundsätzlich einen Plan B. Also wenn jetzt irgendwie was ansteht, eine Veranstaltung oder irgendwas, dann weiß ich, wie komme ich nach Hause, was tue ich, wenn eine Attacke kommt. Ja, und ich glaube, dieses den Alltag eben so gestalten, dass er migränefreundlich ist, aber mich trotzdem nicht zu sehr einschränken zu lassen. Das ist so meine Prophylaxe. Und eben, wie gesagt, auf mich achten, Entspannungstraining, mich in Gelassenheit üben.
Ja, wenn du das gerade ansprichst, du hattest ja auch mal einen Podcast in der Richtung, der zum Entspannen beihelfen sollte. Möchtest du noch was darüber erzählen?
Genau, ich hatte eine Zeit lang Entspannungspodcast, der heißt Alltagspause, den gibt's auch noch überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich habe aber auch in meinem Migräne-Podcast Unwetter im Kopf ein paar Entspannungsübungen drin, also da gibt's auch ein paar Folgen. Vor allem eine progressive Muskelentspannung ist da mit drin und im besagten Entspannungspodcast, da gibt's ganz viele verschiedene Entspannungsübungen, die man ausprobieren kann, einfach von zu Hause, die ich da anleite. Ich erkläre auch ein bisschen was dazu.
Ja. Und ein paar Sachen, die eigentlich nicht so zum Vorbeugen sind, sind ja zum Beispiel eben Stress, Schlafmangel und andere Lebensfaktoren. Was kann ein übermäßiger Stress oder ein übermäßiger Schlafmangel denn mit Migräne machen? Verschlimmert das das dann extrem oder?
Das kann passieren, ja. Also es kann eben passieren. Auch an der Stelle vielleicht, es ist oft nicht der eine Trigger. Was auch oft passieren kann, ist, also das beobachte ich bei mir, vor allem der Stressabfall. Ich meine, das kennen viele, dass sie Urlaub haben und dann krank werden. Bei mir ist es so, dass ich häufig auch am Wochenende einfach eine Attacke dann bekomme, wenn der Stress von der Woche abfällt. Was man da dagegen tun kann, ist schon gegen Ende der Woche hin einfach so ein bisschen mehr Entspannung in den Alltag integrieren, dass es nicht so der krasse Unterschied ist. Und ich persönlich, also ja, also es ist halt wirklich wieder dieser Unterschied. Also es ist dieses ein Ungleichgewicht in Regelmäßigkeiten. Und wir wissen ja alle, dass Stress grundsätzlich schlecht für den Körper ist. Also von dem her kommen daher noch ganz, ganz viele andere Symptome auf, wenn man jetzt dauerhaft unter Stress steht. Und Schlafmangel genauso.
Ja, du hattest ja ganz zum Anfang erzählt, dass deine Mutter auch schon Erfahrung damit hatte. Heißt das, dass es ein genetischer Faktor ist bei Migräne?
Ja, also Migräne ist hat eine genetische Komponente und ich meine, 70% der Betroffenen haben Angehörige ersten Grades, die auch betroffen sind.
Ja, und sind da Frauen häufiger als Männer betroffen und warum? Ist das so?
Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich schlussendlich nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass das hormonelle Thema mit einer Rolle spielt. Oft verändert sich ja auch die Migräne mit einer Schwangerschaft oder in der Pubertät oder mit den Wechseljahren. Also das kann sich alles noch ändern. Und genau, Frauen sind ungefähr doppelt so viel betroffen wie Männer.
Ja. Du hast ja schon gerade das Thema Hormone angesprochen. Die Pille, kann die ein Auslöser sein oder wieso ist die überhaupt ein Auslöser?
Auch da sind die Meinungen unterschiedlich. Also grundsätzlich ist vielleicht wichtig an der Stelle zu sagen, wenn man Migräne mit Aura hat, dann ist die östrogenhaltige Pille kontraindiziert. Das heißt, man darf die nicht nehmen. Wird leider meiner Erfahrung nach oft nicht abgefragt. Also ich habe jahrelang die Pille genommen, die östrogenhaltige, und mir hat das irgendwie erst, als ich die Frauenärztin gewechselt habe, mal jemand gesagt. Also ich nehme jetzt gar keine Pille mehr seit 7 Jahren. Ich habe sie damals tatsächlich abgesetzt, weil ich wissen wollte, ob es einen Einfluss auf meine Migräne hat. Das war so damals der letzte Ausweg. Am Anfang hatte ich den Eindruck, aber es hat sich eigentlich, also es ist dann ja auch jetzt über die letzten Jahre schlechter geworden. Also von dem her, ich konnte jetzt für mich nicht den starken Zusammenhang feststellen. Es gibt aber schon Menschen, die sagen, es hat bei ihnen Einfluss gehabt. Und es gibt aber auch, also mir wurde zum Beispiel auch schon mal empfohlen, die östrogenfreie Pille zu nehmen, weil man die ja durchnimmt und im Langzeitzyklus nimmt und ich sehr stark also ich viele Attacken während der Menstruation, also ich habe menstruationsassoziierte Migräne und um das vorzubeugen, wurde mir auch schon die östrogenfreie Pille empfohlen zu nehmen. Also es kann in beide Richtungen gehen.
Ja, kommen wir jetzt nochmal zurück auf den Podcast. Was war eigentlich deine Idee, deine Inspiration dahinter?
Ich wollte ursprünglich, oder beziehungsweise ich stand vor der Frage, mache ich einen Blog oder einen Podcast? Und dann dachte ich, im Podcast kann ich besser auch Betroffenen eine Stimme geben. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich möchte den Podcast starten und auf der einen Seite Wissen an Betroffene vermitteln, aber auch an Nicht-Betroffene, also grundsätzlich aufklären und eben auch Betroffene eine Stimme geben, also dass sie ihre Geschichte erzählen können. Und das kommt auch sehr gut an. Also es gibt viele, die sagen, sie hören sich auch die Folgen an, wenn sie eine Attacke haben, fühlen sich dann nicht so alleine, gerade wenn sie die betroffenen Geschichten hören. Und von dem her, war das so die Intention dahinter.
Ja. Würdest du sagen, dass sich der Podcast verändert hat? Du machst ihn jetzt schon seit sehr vielen Jahren und hast auch sehr viele Themen da drin schon behandelt. Also, hat er dich in irgendeiner Weise verändert, oder?
Auf jeden Fall. Also, es war am Anfang, also ich glaube, ganz normal, dass man wächst mit der Zeit und dass auch der Podcast dann dementsprechend sich weiterentwickelt. Ich glaube, dass ich am Anfang sehr, sehr viele Wissensfolgen gemacht habe und sehr viel Wissen vermittelt habe. Und das mache ich zwar heute immer noch, aber ich gehe auch viel mehr auf die Elemente ein, Entspannungstraining, für sich sorgen, man ist nicht schuld an der Krankheit, also auch diese mentale Ebene. Und das kam auch erst mit der Zeit.
Ja. Welche Möglichkeiten gibt es, also zum Beispiel dein Podcast ist ja auch einer davon, welche Möglichkeiten gibt es denn, um das öffentliche Bewusstsein eben für Migräne zu vergrößern oder zumindest das da mehr Empathie für Menschen, die eine Migräne haben, eben zu schaffen?
Auf jeden Fall drüber sprechen. Und das Thema ernst nehmen, weil Migräne ist eine Krankheit, die sieht man jetzt nicht. Und wenn es einem richtig schlecht geht, dann sehen einem nur die Ängsten im Umfeld. Also wer sieht bei mir, dass ich eine Attacke habe und wenn ich über der Kloschüssel hänge, mein Freund bekommt das mit, sonst niemand. Und dementsprechend sehen mich alle anderen nur, wenn es mir wieder gut geht. Und dementsprechend ist es für mich persönlich das Wichtigste, zuzuhören und auch wirklich als Betroffene drüber zu sprechen, weil es wird nur besser, wenn man wirklich berichtet. Weil ich merke oft, dass dann im Gespräch, ja, Migräne habe ich auch. Und wenn man dann so ein bisschen mehr erzählt, dann kommt so, okay, so ist es bei mir nicht. Also da merkt man schon diesen Unterschied. Und was man auch auf jeden Fall tun kann, ist sich mit anderen zusammentun. Also wenn man jetzt nicht selbst drüber sprechen will, weil es muss jetzt nicht jeder einen Podcast machen und es mag vielleicht auch nicht jeder öffentlich machen bei der Arbeit oder so. Dann gibt's, ich habe vorhin schon die Migräne-Liga angesprochen, das ist ja eine Patientenorganisation, die ein gemeinnütziger Verein ist und die wirklich auch Interessensvertretung in der Gesellschaft, in der Politik macht. Und da kann man Mitglied werden, da kann man auch ehrenamtlich tätig sein und da einfach das dann mit einer Mitgliedschaft unterstützen.
Ja, jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, das hatten wir schon mal ganz am Anfang mal kurz angesprochen. Und zwar das Thema Vorurteile und Sprüche. Da gibt es ja bei Migräne ja einige. Welche kennst du denn? Was sind so deine bekanntesten, die du kennst?
Wie lange haben wir Zeit? Also, ganz oft ist dieses Thema, ja, Kopfschmerzen hat jeder mal. Oder stell dich nicht so an, es sind doch nur Kopfschmerzen. Das ist so ganz oft. Dann auch dieses, ja, es ist doch eine Frauenkrankheit. Oder du hast halt einfach zu viel Stress. Also es gibt ganz, ganz viel, was einfach die Krankheit runterspielt. Und was auch dieses Thema von den unsichtbaren Krankheiten ist. Also das erleben ja, glaube ich, alle, die einfach eine Krankheit haben, die man nicht sieht und die auch viele vielleicht nicht greifen können. Und ja, es gibt ganz, ganz viele Sprüche und die erlebt man leider immer noch. Ich habe den Eindruck, es wird besser, aber man erlebt sie immer noch.
Ja. Meistens hängen ja solche Vorteile und Sprüche auch mit Irrtümern zusammen, die viele Leute haben, oder falsches Wissen, wie man sagen könnte. Was kann man dagegen tun? Also du hast ja schon Reden gesagt, aber wie kann man versuchen, die Bevölkerung aufzuklären?
Ja, ich glaube, dass es da wirklich wichtig ist, rauszugehen und drüber zu sprechen. Und was dieses Vorurteile-Thema angeht, ich habe oft den Eindruck, dass es ganz, also man muss halt auch für sich selbst, also auch für Betroffene, ich habe ganz viele Dinge ausprobiert, was irgendjemand mir mal empfohlen hat, weil es der Kollegin von der Mutter von einer Freundin geholfen hat. Also, und dann klammert man sich ja an jeden Strohhalm und dass man einfach wirklich für sich Quellen sucht, die seriös sind, wo man auch über die Krankheit was erfährt, weil ich kann ja nur über meine Krankheit sprechen, wenn ich selbst weiß, was ich habe. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass nicht alle Betroffenen wirklich gut wissen, was habe ich da überhaupt, und sich auch nicht damit beschäftigen wollen, was ich auch gut nachvollziehen kann, weil das ist natürlich auch ein Thema, dem man jetzt nicht unbedingt viel Raum geben möchte. Aber ich glaube, um zu akzeptieren und auch gut in der Gesellschaft drüber sprechen zu können und sich vielleicht auch von diesen blöden Sprüchen und Vorurteilen abgrenzen zu können, ist halt wichtig, Wissen aufzubauen und einen aktuellen Informationsstand zu haben. Und das tut sich gerade ganz viel in der Forschung und das ist auch wichtig, das rauszutragen.
Ja, siehst du da auch Social Media und alles drum und dran als Chance? Du benutzt es ja selber als Sprachorgan, eben mit dem Instagram-Account, mit dem Podcast?
Absolut, also es ist auf jeden Fall ein Sprachrohr und wenn man jetzt nicht selbst damit rausgehen will, weil es ist natürlich auch viel Arbeit, was dahinter steckt, dann kann man natürlich auch einfach, es gibt nicht nur ich, es gibt auch andere Betroffene, die super Social Media machen und man kann ja auch dann die Beiträge teilen in der eigenen Story oder kann die auch mal jemandem schicken. Ich habe zum Beispiel auch eine Podcast-Folge für Angehörige, die man auch dann weiterschicken kann. Also all das ist ein Segen, es ist aber auch ein Fluch auf der anderen Seite, weil natürlich sich viele darstellen können als Migräne-Expertin, Experte oder als Coach und da die Heilung versprechen. Und ich glaube, das ist, also ich bekomme mindestens 2-3 Mal die Woche eine Nachricht mit, ach, ich habe da was, was deine Migräne heilt. Und ja, wenn halt jemand was hätte, was Migräne heilt, dann hätte er sie wahrscheinlich schon den Nobelpreis gewonnen. Also das ist halt die andere Seite der Medaille. Also auf der einen Seite finde ich es super, um sich zu vernetzen, nicht alleine zu fühlen und auch wirklich sich Wissen anzueignen. Auf der anderen Seite ist halt das der Nachteil, dass einem auch jeder irgendwie Heilsversprechen machen kann.
Ja. Und damit sind wir schon fast durch heute. Also erstmal natürlich vielen Dank, dass du wieder da warst. Hast du noch irgendwas den Leuten mitzugeben hier draußen?
Hört einander zu und nehmt euch ernst. Und nehmt auch nicht sichtbare Krankheiten ernst.
Und wenn ihr jetzt noch mehr von Sabrina erfahren wollt, dann schaut gerne bei Unwetter im Kopf. Ich muss mir den Namen merken, weil ich verwechsel ihn immer mit dem ehemaligen YouTube-Kanal Gewitter im Kopf. Deswegen muss ich immer zweimal nachschauen. Schaut da gerne vorbei. Da habt ihr 169 Folgen, die ihr euch noch anhören könnt zu dem Thema, wenn ihr wollt. Oder im Zweifel könnt ihr auch gerne bei Sabrina selbst dabei schauen. Du hast ja einen Instagram-Kanal. Der heißt ja auch Unwetter im Kopf. Und ja, dann beenden wir die heutige Podcast-Folge. Wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Professor Emu, dein Themenpodcast mit David und Florian.